Dann wollen wir das Lied 3 aufschlagen.
Liebe Schwestern, auch ich darf Sie grüßen und versuchen, Sie hineinzuführen in dieses Thema. Es gibt ja in den paulinischen Briefen eine ganze Reihe Bezeichnungen für die Gemeinde Jesu Christi. Und ich möchte einige einmal nennen. Da wird die Gemeinde eine reine Jungfrau genannt, die dem Christus zugeführt werden soll. Oder sie wird geschaut als das Weib, und zwar hinsichtlich ihrer Einswerdung mit dem Haupte, mit dem Manne. Sie wird genannt das Pleroma, das heißt die Fülle Christi. An einer anderen Stelle das Kunstwerk, das der lebendige Gott sich in dieser Welt bereitet hat. Die Gemeinde trägt den Namen Gottes Ackerfeld. Wir sind als Glaubende wilde Zweige eines wilden Ölbaums eingepfropft in den edlen Ölbaum Israel. Die Gemeinde Jesu Christi ist Gottes Erbteil. Ja, wir sind Bürger des Gottesreiches und gehören zu der neuen Menschheit. Und wir sind Hausgenossen der Familie Gottes. Aber ich meine doch, die zentralsten und wichtigsten Bezeichnungen für die Gemeinde Jesu Christi, die auch am meisten von ihrem Wesen verraten, sind Leib Christi und Tempel Gottes. Der Tempel Gottes, der zugleich Wohnung des Heiligen Geistes ist, so wie der Tempel im Alten Bund die Wohnung der Ehre Gottes, die Wohnung des Namens Gottes und die Wohnung der Lichteswolke Gottes war, wie sie zum letzten Mal erschienen ist bei der Einweihung des salomonischen Tempels. Markus Barth, der Sohn des bekannten Theologen Karl Barth, hat einmal darüber geschrieben: Paulus ist sich offensichtlich bewusst, dass das Bild vom Haupt und Leib allein nicht ausreicht, um das Wesen des Verhältnisses zwischen Christus und seiner Gemeinde zu beschreiben. Darum hat er die Bilder vom Haus- oder Tempelbau und von der ehelichen Gemeinschaft als weitere Illustrationen daneben gestellt. Jedes dieser Bilder hat seinen Platz und seine Bedeutung. Aber auf keinem allein kann man eine Lehre von der Gemeinde aufbauen. Wenn wir von Leib Christi reden und vom Tempel Gottes, dann sollten wir daran denken, dass der Leib ja nichts anderes ist als ein Instrumentarium des Geistes, als eine Sichtbarwerdung des Geistes, auch in unserer Person. Und der Tempel Gottes und sein Vorläufer, die Stiftshütte, war das Gefäß, war die Wohnung für die Innewohnung Gottes in der Lichteswolke. So ist die Gemeinde Jesu Christi als Leib Christi und als Tempelhaus Gottes eine Darstellung des unsichtbaren Gottes und des unsichtbaren Christus in dieser sichtbaren Welt. Dieser Begriff hat nur von daher seine Berechtigung und seinen tiefen Sinn. Es ist eigentlich falsch, wenn man immer wieder in diesem Zusammenhang von der unsichtbaren Gemeinde redet. Und die Gemeinden, wie sie sich in dieser Welt gestalten und wie sie sich in dieser Welt der Sichtbarkeit darstellen, lediglich als Bauhütten bezeichnet. Das ist zu wenig. Gemeinde als Leib Christi und als Tempel Gottes, als Wohnung des Heiligen Geistes, ist die Sichtbarmachung des unsichtbaren Gottes in den Formen dieser Welt und dieser Zeit. Nun möchte ich noch einmal den Text lesen, den unser Bruder schon gelesen hat, mit einigen Korrekturen nach dem Grundtext. Es ist der Text aus Epheser 2, Vers 19 bis 22. Demnach seid ihr, das heißt ihr aus den Völkern, jetzt nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Vollbürger zusammen mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr werdet auferbaut auf dem Fundament der Apostel und der Propheten, als ein Bau, in welchem Christus Jesus selbst der Eckstein ist. In ihm wächst der ganze Wohnbau harmonisch zusammengefügt zu einem heiligen Tempel im Herrn empor, und in diesen werdet auch ihr, ja ihr, mit hineingebaut zu einer Wohnstätte Gottes im Geiste. Zu einer Wohnstätte Gottes, die er durch seinen Heiligen Geist ausfüllen will und gestalten will. Und es ist so schön, wie im Grundtext diese Betonung erscheint, die auch uns persönlich mit einbezieht in diesen Tempel Gottes. In diesen werdet auch ihr, ja ihr, mit hineingebaut zu einer Wohnstätte oder Behausung Gottes im Geiste. Der Tempel und der Leib sind zwei Begriffe für die Gemeinde, die miteinander eng zusammenhängen. In Johannes 2, Vers 20 bis 21 lesen wir folgendes Wort des Herrn Jesus: Brechet diesen Tempel ab, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sprachen die Juden: 46 Jahre ist an diesem Tempel gebaut worden, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Hier sehen wir schon, wie beides, Leib und Tempel Gottes, zusammengefügt werden. Hier bei dem Herrn Jesus, in dem ja die Fülle der Gottheit leibhaftig oder körperlich wohnte. Die 46 Jahre des Tempelbaus, es ist der Tempel des Herodes gemeint, mögen uns darauf hinweisen, dass auch unser Leib, der ein Tempel des Heiligen Geistes sein soll, aus 46 Erbmerkmalen oder Chromosomen aufgebaut wird. So wie der Leib des Herrn Jesus, den er begrüßte, als er in diese Welt hereinkam: Vater, ich danke dir, einen Leib hast du mir bereitet. Und so erscheint im Neuen Testament auch 46 Mal das Wort Naos, Heiligtum oder Tempel. Aber das nur nebenbei. Wenn in Epheser 2 gesagt wird, dieser ganze Wohnbau Gottes, diese Wohnung, dieser Tempel Gottes und des Heiligen Geistes, der Leibestempel der Gemeinde, werde harmonisch zusammengefügt, dann müssen wir gleich einmal Halt machen und dazu doch ein Wort des Apostels Paulus lesen. Zunächst aus 1. Korinther 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Denksinn und in derselben Meinung völlig oder harmonisch zusammengefügt seid. Hier wird dasselbe gesagt, und es ist wirklich ein großer Anspruch. Und wir wissen es ja, wie es in unserem Leben zugeht und deshalb auch im Leben unserer Gemeinschaften und Gemeinden. Dem fügt Sprüche 18, Vers 1 hinzu: Wer sich absondert, trachtet nach einem Gelüst, das heißt nach einer Begierde seiner Seele, gegen alle Einsicht fletscht er die Zähne. Das ist das Urteil Gottes über jeden Sektierer, der nicht harmonisch mit hineingebaut wird in diesen heiligen Tempel Gottes, sondern der nur eines im Sinn hat, sich selbst als Papst in der Gemeinde Gottes darzustellen und sich abzusondern in einer Weise, die uns nicht geboten ist. So wie nun der Leib Glieder hat, hat der Tempel Kammern. Und deshalb finden wir in den Sprüchen immer wieder Aussagen von den Kammern der Wohnung Gottes oder des Tempels der Gerechten, die wir übertragen können auf die Glieder und Organe des Leibes Christi. Ich möchte einige Worte aus den Sprüchen dazu einmal lesen, und wenn wir sie prophetisch verstehen, werden wir darin eine Offenbarung dessen finden, was die Gemeinde von Gott her sein soll und von dem Bauplan, den der Heilige Geist in ihr niedergelegt hat, nachdem sie gebaut werden soll. Sprüche 15, Vers 6. Das Haus des Gerechten, und wer anders ist dies als Jesus Christus? Das Haus des Gerechten ist eine große Schatzkammer, aber im Einkommen des Gesetzlosen ist Zerrüttung. Mit dieser Schatzkammer ist sicher nicht gemeint, dass der Gerechte Reichtümer anhäuft. Das war auch im Alten Bund nicht der Fall. Und dass jeder Gerechte ein Kapitalist ist, sondern hier ist an die Wohnung, an das Tempelhaus Jesu Christi, des gerechten Sohnes Gottes gedacht. Und wenn wir an den Reichtum denken, an den unausforschlichen Reichtum Christi, den er in der Gemeinde niedergelegt hat, auch an Gnadengaben und Diensten, an Offenbarungen seines Wortes und seines Wesens, dann wird uns dieses Wort schon einsichtiger. In Sprüche 20, Vers 27 heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte Jehovas, durchforschend alle Kammern oder alle Zellen seines Leibes, seines Leibestempels. Auch unser Leib soll ja ein Tempel des Heiligen Geistes sein, so wie wir es von dem Herrn Jesus selbst gehört haben. Und wenn wir das auf Jesus Christus, den zweiten Adam, übertragen, den Vollmenschen Gottes, dann gewinnt dieses Wort noch ein schöneres Licht, eine schönere Bedeutung. Der Geist des Menschen, des Adam Gottes, ist eine Leuchte Jehovas. Er durchforscht alle Kammern, alle Organe, alle Zellen, alle Glieder seines Leibes. Und dann geschieht auch Folgendes: Damit er sich diesen seinen Leib unterordne, heißt es in Sprüche 20, Vers 30, Wundstriemen scheuern das Böse weg und Schläge scheuern die Kammern des Leibes, die Zellen des Leibes, die Glieder des Leibes. Und es wird uns klar, warum in unserem Leben so manche Anfechtung, so manche Züchtigung, so manche Not und Drangsal ist, damit der lebendige Gott uns einordnen kann in seinen wunderbaren Bauplan, nachdem sich dieser Leib des Christus in der gegenwärtigen Weltzeit ausgestaltet, nachdem der Tempel des Heiligen Geistes auferbaut wird aus lebendigen Steinen. Von diesem Reichtum im Tempelhause des Leibes Christi spricht auch Sprüche 24, Vers 3, durch Weisheit wird ein Haus gebaut und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Die Zellen des Leibes, die Kammern des Tempels Gottes. Und als letztes Wort, Sprüche 24, Vers 27, einmal gehört als Anweisung des Vaters aller Vaterschaften an seinen eingeborenen Sohn. In seinen drei Sendungen innerhalb der Heilsgeschichte besorge draußen deine Arbeit und bestelle sie dir hernach auf dem Felde, so dann magst du als letztes dein Haus bauen. Das Tempelhaus Gottes, die Wohnung Gottes für den Heiligen Geist. Nun wird im Neuen Testament mit Tempel Gottes sowohl der Leib des einzelnen Glaubenden bezeichnet, als auch die Gemeinde der Glaubenden insgesamt. Und das ist wirklich etwas Unerhörtes, wenn wir daran denken, dieser unser Körper, dieser unser Leib mit all seiner Schwachheit, Verweslichkeit, Sterblichkeit und Hinfälligkeit, aber auch mit all seiner Sünde, ist ein Tempel Gottes und ein Tempel des Heiligen Geistes, der ja nichts anderes ist als die höchste aller Wirklichkeiten und die Kraft des lebendigen Gottes selbst. Daraus folgern nun höchste ethische Forderungen. Wenn wir gleich 1. Korinther 3 miteinander lesen werden, von diesem Leibestempel, dann sollten wir daran denken, dass dies ein Wort an Mitarbeiter Jesu Christi ist. Ein Wort, das davon redet, dass auf dem Fundament Jesus Christus, das die Apostel gelegt haben, nicht mit Holz, Heu und Stoppeln weitergebaut werden sollte, sondern mit Gold, Silber und edlen Steinen. Und das stellt uns alle in Frage, die wir in irgendeiner Weise mitbauen an der Gemeinde Gottes, die wir Dienste tun in der Gemeinde Jesu Christi. Bauen wir mit Holz, Heu und Stoppeln oder mit wesensbeständigen und wertbeständigen Materialien wie Gold, Silber und edlen Steinen? Es hat einmal im Zarenreich einen Minister gegeben mit dem Namen Potjemkin, ein Minister der Zarin Katharina der Großen. Und als eines Tages die Zarin Katharina den Wunsch äußerte, durch das Land zu fahren und zu sehen, was ihr Minister im Lande bewirkt habe und wie er das Land, die Dörfer und Städte vorwärts gebracht habe, hat er, weil noch einige Zeit zur Verfügung stand, an der Bahnstrecke überall Dörfer aufgebaut, blühende Landschaften aus Holz, Heu und Stoppeln, das heißt aus Holzgerüsten und Papier, aus Pappmaché und allem, was zur Verfügung stand, hat sie schön bemalen lassen. Und als nun die Zarin Katharina durch die Landschaften fuhr, hat sie gestaunt über das Aufbauwerk ihres tüchtigen Ministers Potjemkin und hat ihn ausgezeichnet. Ich kann nur annehmen, dass sie irgendwie kurzsichtig gewesen sein muss. So kann man auch Gemeinde Gottes bauen und man kriegt vielleicht schneller Ergebnisse, als wenn man darauf achtet, mit wertbeständigem, dem Geiste Gottes entsprechendem Material zu bauen, damit der Tempel Gottes errichtet werde, so wie Gott ihn geplant hat. Nun möchte ich das Wort lesen, ein Wort an Mitarbeiter in der Gemeinde, 1. Korinther 3, wir kennen es alle, von Vers 16 an. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid, und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verdirben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Auf diesem Gebiet gibt es also Selbstbetrug. Wenn jemand unter euch sich dünnt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, damit er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Und dann möchte ich hier erst einmal abschließen und auf eine zweite Stelle zu sprechen kommen, hinsichtlich dessen, dass unser Leib Tempel des Heiligen Geistes ist. Und diese Stelle bezieht sich darauf, dass auch Christen sich der Hurerei ergeben könnten. Und es war offensichtlich in Korinth eine Gefahr, die immer wieder in die Gemeinde einzubrechen drohte, denn Korinth war eine Hafenstadt. Und auch in unserer Zeit steht dieses Thema der Hurerei, der Unreinigkeit ganz im Vordergrund des Zeitgeschehens. Wo wir gehen und stehen, begegnet uns ungezügelte, offen propagierte Sexualität. Und hier geht es wirklich um das Wesen Gottes, des Gottes, der gesagt hat, du wirst nicht Ehe brechen, weil er selbst der lebendige Gott, der Bundesherr und Eheherr Israels ist und dessen Weib Israels ist, diesen Ehebund mit seinem Weibe Israel niemals gebrochen hat. Deshalb ist er der Schützer der Ehe. 1. Korinther 6, von Vers 15 an, dort steht das ernste Wort. Ich möchte lesen von Vers 13b. Der Leib aber nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und der Herr für den Leib. Gott aber hat sowohl den Herrn auferweckt, als er auch uns auferwecken wird durch seine Macht. Wisset ihr nicht, dass eure Leiber Glieder Christi sind? Soll ich denn die Glieder Christi nehmen und zu Gliedern einer Hure machen? Das sei ferne. Oder wisset ihr nicht, dass wer der Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist, eine Person mit ihr wird? Denn es werden, spricht er, die zwei ein Fleisch sein. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Fliehet die Hurerei. Jede Sünde, die ein Mensch begehen mag, ist außerhalb des Leibes. Wer aber hurt, sündigt wider seinen eigenen Leib. Und in diesem ernsten Zusammenhang steht das Wort, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid. Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Es wäre uns ja lieber, wenn hier stünde, verherrlicht nun Gott in eurem Geiste oder in eurer Seele. Und dann könnten wir mit dem Leibe machen, was wir wollen. So wie die Gnostiker, die Irrlehrer der damaligen apostolischen Zeit gesagt haben, was mit dem Leibe an Sünde geschieht, und sei es auch Hurerei, tastet den inneren Menschen des Geistes überhaupt nicht an und gefährdet ihn nicht. Lasst uns die Tiefen des Satans erkennen, damit wir dann hernach umso besser den ganzen Reichtum der Gnade Jesu ausschöpfen können. So sagte die Sekte der Nikolaiden. Nein, so ist es nicht. Verherrlicht nun Gott. Natürlich auch in eurem Geiste und in eurer Seele, aber vor allem in eurem Leibe. Der Herr Jesus hat zweimal den Tempel gereinigt. Einmal zu Beginn seines Wirkens, einmal kurz vor seiner Passion, wo dann die Jünger erinnert wurden an das Wort aus dem Psalmen, der Eifer um dein Haus hat mich gefressen, die Leidenschaft um deine Wohnung, deinen Tempel. Und wir wollen doch glauben, dass derselbe Eifer auch heute noch Jesus Christus beseelt, der um seine Gemeinde, um seinen Leib, um seinen Tempel kämpft und ihn, wenn nötig, reinigen wird von allem Unflat. Tempelreinigung, das Gericht fängt an am Hause Gottes, sagt einmal der Apostel Petrus. Das ist ein ernstes Wort. Und nun die letzte Stelle, die von dieser ethischen Forderung spricht, die aus der Bezeichnung Leib Christi und Tempel Gottes herauskommt. 2. Korinther 6, 11 bis 16. Dort geht es um die Möglichkeit, in der Mischung zu leben. Unser Mund ist zu euch aufgetan, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geöffnet. Ihr seid nicht verengt in uns, sondern ihr seid verengt in eurem eigenen Inneren. Zur gleichen Vergeltung aber, ich rede als zu Kindern, werdet auch ihr weit. Seid nicht in ein ungleiches Joch gespannt, zusammen mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Welche Gemeinschaft könnte das Licht mit der Finsternis haben? Welche Übereinstimmung Christus mit dem Belial, mit dem Satan? Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Und welchen Zusammenhang der Tempel Gottes mit Götzenbildern? Denn ihr seid der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln, und ich werde ihr Gott sein, und sie werden mein Volk sein. Darum geht aus ihrer Mitte aus und sondert euch ab. Das ist dann die Folgerung aus der Tatsache, dass die Gemeinde insgesamt, aber auch unser Körper individuell Tempel des Heiligen Geistes ist, Glied am Leibe Christi. Ich möchte nun, um weiter in diesem Thema vorwärts zu schreiten, ein Wort aus Sprüche 9 lesen, wo wir ein schönes Zeugnis finden von der Weisheit Gottes. Eigentlich steht hier ein Plural, die Weisheiten, das heißt die Weisheit in ihrer ganzen Fülle. Und jeder von uns weiß, dass das Neue Testament die Weisheit Gottes in Jesus Christus schaut, der uns geworden ist von Gott zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Weisheit und zur Erlösung. Sprüche 9, Vers 1 bis 5. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre sieben Säulen ausgehauen. Und dies sind nun nicht nur wie Boas und Jakin zwei Schmucksäulen am Tempel Gottes, die lediglich eine äußere Verzierung des Tempels waren, sondern offensichtlich sieben tragende Säulen des Hauses der Weisheit, des Hauses Gottes, der Wohnung Gottes und Jesu Christi. Sie hat ihr Schlachtvieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, auch ihren Tisch gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer ist einfältig? Das heißt, wer ist zugänglich für das Wort der Weisheit? Er wende sich hierher. Zu den Unverständigen spricht sie, kommet, esset von meinem Brote und trinket von dem Weine, den ich gemischt habe. Wer von uns würde hier nicht erinnert an das Wort des Herrn Jesus aus Lukas 22, mit Sehnsucht hat mich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. An das Brot, das wir brechen, und an den Wein, an den Kelch der Segnung, dessen wir teilhaftig werden, im Hause Gottes, im Tempel Gottes, in der Gemeinde des Christus. Die sieben Säulen der Weisheit in ihrem Tempelhaus dürfen wir nun schauen einmal in der siebenfachen Fülle des Heiligen Geistes. So wie es uns in Jesajas 11, Vers 2 beschrieben wird. Es ist ja der eine Geist Gottes, der sich offenbart und ausbreitet und ausgestaltet als Geist Jehovas, als Geist der Weisheit und des Verstandes, als Geist des Rates und der Kraft, als Geist der Erkenntnis und der Furcht Jehovas. Jener Furcht Jehovas, die nicht nur die Türe zur Weisheit ist, sondern auch die Vollendung auf dem Wege der Weisheit. Weshalb dann auch noch in diesem Wort geschrieben steht, dass der Messias, der Christus, in dem diese Fülle des Heiligen Geistes wohnte, Wohlgefallen an der Furcht Jehovas habe. Und das ist vielleicht auch für uns die letzte Frucht des Heiligen Geistes, die sich in unserem Leben ausgestaltet. Nicht ein Zittern vor dem lebendigen Gott, wie es die Heiden tun, sondern ein Fürchten Gottes, das aus der Liebe kommt, so dass wir ihn nicht lieben, weil wir ihn fürchten, sondern ihn fürchten, weil wir ihn lieben. Die siebenfache Fülle des Geistes Gottes, die sich auch in der Gemeinde Gottes ausgestalten will, wie sie es in dem Christus getan hat. So dann denken wir bei den sieben tragenden Säulen des Hauses Gottes, des Tempels der Gemeinde, an die siebenfache Fülle des geläuterten Wortes Gottes. Und an die sieben Bibelteile, die das Wort Gottes hat. Das Gesetz, die Propheten, die Schriften, die Evangelien, die Aposteltaten, die Briefe der Apostel und schließlich das prophetische Buch der Offenbarung. Die siebenfache Fülle eines Wortes, das Gott siebenfach gereinigt und ausgeschmolzen hat, so dass es nun von allen Schlacken gereinigt ist und uns als Wort des lebendigen Gottes zur Verfügung steht. Aber ich meine, hierhin gehört auch die siebenfache grundlegende Einheit der Gemeinde Jesu Christi aus Juden und Heiden. Und unser Wort aus Epheser 2 von dem Tempel des Heiligen Geistes steht ja in dem großen Zusammenhang, den Paulus dort entfaltet von der Gemeinde Jesu Christi, die der Messias am Kreuze hängend in sich selbst als die neue Menschheit erschaffen hat und in der er Juden und Heiden zusammengeführt hat, in einem Leibe. Und deshalb müssen wir auch Epheser 4, Vers 1 bis 7 in diesem Lichte lesen. In diesem Lichte der Einheit zwischen Juden und Spätberufenen aus den Völkern zu einem Leibe Christi, zu einem Hause Gottes. Epheser 4, Vers 1 bis 7. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, verbunden mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes nicht zu schaffen. Sie ist geschaffen in Jesus Christus bereits an dem Punkt, wo er am Kreuz verblutete. Nein, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Und nun kommen diese sieben Säulen der grundlegenden Einheit der Gemeinde der Erstlinge aus Juden und Heiden. Da ist ein Leib und ein Geist. Auch die glaubenden Juden gehören aufgrund des einen Heiligen Geistes zum Leibe Christi. Da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller. Und nun dürfen wir ergänzen, der da thront über allen, der durch alle hindurch wirkt und der in uns allen wohnt. Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maße des Geschenkes des Christus. Sieben Säulen der Weisheit Gottes, die Weisheit Gottes in das Tempelhaus Gottes hineingebaut hat. Und nun haben wir vorhin ja auch von dem Fundament dieses Hauses gelesen und ich möchte doch Epheser 2 noch einmal in Erinnerung bringen. Demnach seid ihr jetzt nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, also wir würden heute sagen Gastarbeiter und Asylanten, sondern ihr seid Vollbürger zusammen mit den Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ihr die Nationen. Das war ja das große Geheimnis der Apostelzeit, dass schon die Nationen nun mit als Erstlinge des Heiligen Geistes in die Gemeinde hineinkommen dürfen. Ihr werdet auferbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten als ein Bau, in welchem Jesus Christus selbst der Eckstein ist oder der Schlussstein. In diesem Sinne sind wir alle Fundamentalisten. Auch wenn man heute dieses Wort nicht mehr gerne hört. Natürlich, wir haben keine Handgranaten im Gepäck und tragen keine Minen mit uns herum. Und wir wollen nicht gerne verglichen werden mit den islamischen Fundamentalisten. Aber als solche, die sich bekennen zu dem Fundament Gottes, das er durch seine Apostel gelegt hat, und zu dem Fundament der Heiligen Schrift, des Wortes Gottes, das er gegeben hat. In diesem Sinne sind wir wirklich Fundamentalisten. Dieses Fundament, der Felsen, auf dem das Haus Gottes, das Haus Jesu Christi, erbaut worden ist, es ist ja nicht auf Sand erbaut worden, ist auch nicht der Apostel Paulus. Ich habe kürzlich einmal von einem Bruder gehört, das sei der Apostel Paulus. Sehen Sie, da müssen wir bei dem Apostel Paulus selbst einmal nachschlagen. Er wird es ja am besten wissen und dort lesen wir in 1. Korinther 3, Vers 9 bis 11. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, Gottes Ackerfeld, Gottes Tempelbau seid ihr. Nach der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister das Fundament gelegt. Wer ist also der weise Baumeister? Der Apostel Paulus. Bei all seinen Gemeindegründungen hat er wirklich ein gutes, ein solides Fundament gelegt. Dieses Fundament. Ein anderer aber baut darauf auf. Ein jeder aber sehe zu, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund, ein anderes Fundament, kann niemand legen, außer dem, das bereits gelegt ist. Welches ist Jesus Christus? Wenn aber jemand auf diesem Fundament aufbaut, Gold, Silber, köstliche Steine oder aber Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk, die Arbeit eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen. Darum wird hier, weil die Apostel wesentlichen Anteil hatten am Legen des Fundamentes der Gemeinde, dieses Fundament auch das Fundament der Apostel und Propheten genannt. Das ist einmal das durch die Apostel und Propheten des neuen Bundes gelegte Fundament. Jedes Mal dann, wenn sie eine Gemeinde gegründet haben, dann haben sie diese Gemeinde nicht aufgebaut auf Menschenweisheit und Menschenphilosophie, haben nicht gearbeitet mit Menschenmethodik und mit Menschenrhetorik, sondern haben sie gegründet auf Gottes Kraft und auf Gottes Weisheit. Sie wussten, von Anfang an müssen auch die Kindlein in Christo die wortgemäße, unverfälschte Milch des Evangeliums empfangen. Und das sollten wir lernen in unserer Zeit, wo wir so gerne die Methoden dieser Welt übertragen auf den Gemeindebau. Paulus war ein weiser Architekt. Es gibt aber auch törichte Architekten, die da meinen, sie müssten die Praktiken, wie man Gemeinde gründet und Gemeinde baut, sich von der Welt abschauen. Und zwar nach dem bösen Sprichwort, mit Speck fängt man Mäuse oder der Zweck heiligt die Mittel. Nein, Paulus war ein weiser Architekt. In einer sorgfältigen Weise hat er dieses Christusfundament als Apostel und als Prophet gelegt. Das Fundament der Apostel und Propheten kann aber auch heißen, dass sie selbst am Fundament der Gemeinde einen wesentlichen Anteil haben und bilden. Und deshalb sollen wir ja bleiben in den Gebeten, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft und in der Lehre der Apostel. Wohlbemerkt sind hier alle Apostel gemeint und genannt und nicht nur ein einziger Apostel. Ich möchte hier einmal etwas zitieren, was unser Bruder Karl Geyer geschrieben hat in seinem Buche »Die Lehre der Apostel«. Der Dienst der Apostel ist ein grundlegender. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Nach den vom Herrn selbst unmittelbar betrauten Aposteln, von denen Paulus der letzte der Apostel war, gibt es keinen grundlegenden Auftrag mehr. Das heißt, keine Apostel. Darum ist dieser Dienst der Grundlegung auch nicht mehr vorhanden. Wer heute es dennoch versucht, sich Apostel zu nennen, muss es sich gefallen lassen, nach Offenbarung 2,2 geprüft zu werden, wo es heißt, dass es Leute gibt, welche sich Apostel nennen und es doch nichts sind. Und weiter hat er dort geschrieben, zu beachten ist auch dies, dass Paulus nicht nur seinen Sonderauftrag als Grundlage der Gemeinde bezeichnet, sondern ausdrücklich von Aposteln in der Mehrzahl und Propheten in der Mehrzahl redet. Auch in Epheser 4 redet er von Aposteln in der Mehrzahl, die neben den anderen dort genannten Diensten gegeben sind, zur Vollendung der Heiligen. Man kann daher nicht sagen, Paulus sei der alleinige Apostel der Nationengemeinde. Sein Mitarbeiter Barnabas wurde als Apostel vor ihm genannt. Es ist daher unbiblisch und entspricht nicht der vom Geist geforderten geraden Teilung des Wortes, wenn man nur von einem Apostel der Nationen redet. Und nun möchte ich diese beiden Stellen aus der Feder des Apostels Paulus aus dem Epheserbrief doch wenigstens einmal lesen, wo ebenfalls die Apostel und Propheten genannt sind, und zwar alle Apostel und Propheten. Sehen Sie einmal, der Herr Jesus hat gesagt in Johannes 16, dass der Heilige Geist, wenn er kommen werde, um das Himmlische den Aposteln zu verkündigen, zunächst die Welt überführen werde von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Und dann hat er hinzugefügt, werde er sie, die Jünger und Apostel, und da sind die 12 angesprochen, in das Ganze oder in den Vollumfang der Wahrheit hineinführen, weil sie damals das Himmlische noch nicht ertragen konnten. Das heißt, die Botschaft des erhöhten Herrn. Und da ist eben die Frage, ist dies dem Heiligen Geist gelungen oder nicht? Es gibt Leute, die sagen, es ist dem Heiligen Geist nicht gelungen. Es ist ihm nur bei Paulus gelungen, ihm das Ganze der Wahrheit aufzuschließen. Nun, ich geselle mich gerne zu den Brüdern, die der Meinung sind, es ist dem Heiligen Geist gelungen, der nach der Dienstanweisung Jesu alle Apostel in das große Geheimnis der Gemeinde und in den Vollumfang der Wahrheit Gottes hineingeführt hat. Und nun die beiden Stellen, Epheser 3, Vers 1 bis 5. Dieser halb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu, für euch, die Nationen, wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, nämlich, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in Kürze beschrieben habe, woran ihr beim Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Dieses ist in anderen Generationen, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden. Aber es ist jetzt geoffenbart worden, und nun hören Sie bitte zu, allen seinen heiligen Aposteln und Propheten aufgrund des Geistes. Und da haben wir wieder das Fundament der Apostel und der Propheten. Was ist ihnen allen geoffenbart worden? Nämlich, dass die aus den Nationen Miterben seien, mit den eigentlichen Erben aus Israel, dass sie Mitleib seien mit denen, die zuerst den Leib Christi gebildet haben, aus Judäa und Israel, dass sie Mitteilhaber der Gottesverheißung in Christo Jesu seien durch die frohe Botschaft, deren Diener ich geworden bin nach der Gabe der Gnade Gottes. Ja, er war ein auserwähltes Rüstzeug. Er war der Vollender des Wortes Gottes. Er war der, der als Erster diese große Weichenstellung der Heilsgeschichte erkannt hat. Aber er hat die anderen mitgenommen, sodass sie schließlich auch zum Fundament der Gemeinde geworden sind. Fundament der Apostel und Propheten. Und nun wird auf diesem Christusfundament nach dem Willen Jesu Christi weitergebaut mit Gold, Silber und Edelsteinen, mit wertbeständigem Material, mit wesenhaften, Gott entsprechenden Baumaterialien. Christus selbst ist der das Fundament bestimmende Eckstein. Langenberg hat gesagt, der mit der genauen Ausrichtung seiner Ecken gleichsam als Baumaß, als Richtschnur und als Bauzeichnung dient. Ich möchte auch hier wieder etwas zitieren, und zwar einen englischen Bruder, John Urquhart. Er hat Folgendes berichtet: Unten in der Südostecke des Tempels befindet sich der Grundstein. Es ist der interessanteste Stein der Welt, denn er ist der Haupteckstein der massiven Tempelmauer. Er diente in zweifacher Weise. Zuerst war er gleich den anderen Grundsteinen eine Stütze für das Mauerwerk. Und dann war er nach beiden Seiten hingewandt und so ein Band der Einigung für beide Mauern. Und da denken wir wieder an Epheser 2, dass der Christus die Zwischenwand der Umzäunung des Gesetzes hinweggetan hat und die beiden, die fernen Nationen und die nahen, die aus Israel, in einem Leibe mit Gott versöhnt hat und ihnen Zutritt zu dem lebendigen Gott gewährt hat. Vor 3000 Jahren ist dieser Grundstein in seiner bleibenden Lage befestigt worden und er steht immer noch sicher und stark da. Das Fundament der Apostel und der Propheten, wo der bestimmende Maßstein und Eckstein Jesus Christus selbst ist, mit seinem fundamentalen Erlösungswerk, auf dem die Gemeinde errichtet ist. Er ist aber nicht nur der Eckstein, das griechische Wort kann auch bedeuten, er ist der Schlussstein. Er ist der, der die Grundlage der Gemeinde bildet, aber er ist auch der wiederkommende Herr, der seine Gemeinde vollendet. A und O, Alpha und Omega. Dann ist der Tempel Gottes vollendet. Erst dann, wenn der Herr wiederkommt und wenn der Letzte hinzugetan ist, als lebendiger Stein in diese Behausung Gottes im Geiste. Die Apostel und Propheten sind Fundament der Gemeinde. Das kann man auf eine zweifache Weise deuten. Einmal im Blick auf die Apostel und die Gemeindepropheten in der Urgemeinde. Es hat ja da Prophetismus gegeben. Und es wird ja ausdrücklich in Epheser 4 gesagt, dass es grundlegende Wortdienste sind, die die Gemeinde und die Heiligen befähigen, ihren Dienst zu tun. Nämlich die Apostel, die Propheten, die Hirten, Evangelisten und Lehrer. Die zweite Deutung aber könnte folgende sein. Weil die Gemeinde ja eingepflanzt ist in den edlen Ölbaum aus Israel und seiner Fettigkeit teilhaftig wird, die aus der Wurzel dieses Ölbaums, aus dem Messias, heraufströmt in den Ölbaum. Aus diesem Grunde könnten mit den Propheten auch die Propheten des Alten Bundes genannt sein, und zwar in der Auslegung der Heilserfüllung durch die Apostel. Und so wäre Altes Testament und Neues Testament in der Gemeinde zusammengefügt. Wir stehen auf dem Grunde der Propheten und der Apostel. Und Paulus legitimiert alle seine wesentlichen Aussagen in seinen Briefen und in der Apostelgeschichte mit Worten aus dem Alten Testament, sonderlich mit Prophetenworten. Und noch in Apostelgeschichte 26, Vers 22, legt er großen Wert darauf zu bezeugen, dass er seinen Dienst vollziehe, indem er allem glaubt, was in den Propheten des Alten Bundes geschrieben steht. Apostel und Propheten, es ist wirklich ein tragender Grund. Gott erfüllt sein Wort, das er bereits in den Propheten des Alten Testamentes angekündigt hat, und er ergänzt es und vollendet es in den Aposteln, sonderlich in dem Vollender des Wortes Gottes, dem Apostel Paulus. Nun wollen wir zum Schluss noch etwas hören über die Ausführung dieser gewaltigen Tempelidee Gottes in der Zeit und in dieser Welt. Wir hören es ja immer wieder gerne, wenn von der Gemeinde in einer idealen Weise gesprochen wird. Wenn also von dem Kunstwerk Gottes etwas bezeugt wird, und es gibt in den Schriften der Apostel wirklich vieles, was die Schönheit, die Herrlichkeit, die Göttlichkeit, die Heiligkeit der Gemeinde bezeugt. Ich möchte etwa nur an ein Wort erinnern wie 1. Timotheus 3, Vers 14 bis 16. Dieses schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Im Griechischen steht hier ein Wort, Hedraioma, bedeutet das Wesenhafte, das Solide oder das Beständige. Die Grundfeste der Wahrheit oder der Gotteswirklichkeit. Hier ist gar nicht an die Richtigkeit des Denkens gedacht, sondern an die göttliche Wirklichkeit, wie sie sich offenbart im Heiligen Geist. Das ist ein wunderbares Wort. Aber Paulus weist in den beiden Timotheusbriefen darauf hin, wie man sich in dieser Gemeinde Gottes, in diesem Tempel Gottes zu verhalten habe. Und so wird im Neuen Testament auch vieles gesagt über die andere Seite der Medaille. Paulus hat es ja einmal gesagt in diesem Bilde des Siegels, der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Auf der einen Seite steht, der Herr kennt die sein sind. Aber das Siegel hat aber noch eine andere Seite. Es trete ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn im Munde führt. Und das ist die andere Seite. Ich möchte dazu einmal Hebräer 3 lesen, wo auch vom Hause Gottes, vom Hause Christi, vom Tempel Gottes geredet wird. Hebräer 3, 1 bis 6. Daher, heilige Brüder, Genossen der überhimmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Jesum, der treu ist in dem, der ihn bestellt hat. Wie es auch Moses war in seinem ganzen Hause, das heißt im Hause Israel. Denn dieser ist größerer Herrlichkeit würdig geachtet worden als Moses, insofern größere Ehre als das Haus derjenige hat, der es bereitet, der es geschaffen hat, der es gebaut hat. Christus ist der, der das Haus geschaffen und bereitet hat, der es gebaut hat, die Weisheit Gottes. Denn jedes Haus wird von jemandem zubereitet. Der aber das All zubereitet hat, ist Gott. Und Moses zwar war treu in seinem ganzen Hause als Diener zum Zeugnis von dem, was hernach geredet werden sollte, Christus aber als Sohn über sein Haus, dessen Haus wir sind. Und nun kommt ein bedeutender Zusatz. Wenn wir anders die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ziel standhaft festhalten, bis zum Ende, bis zur Vollendung. Das ist eine Conditio sine qua non, das heißt eine Bedingung, ohne die das nicht gesagt werden kann. Wir sind sein Haus. Nur dann können wir das mit vollem Munde, mit voller Gewissheit sagen, wenn wir die Freimütigkeit und den Ruhm der Hoffnung bis zum Ziel, bis zur Vollendung festhalten. So sind auch wir lebendige Steine, die mit hineingefügt werden in das geistliche Tempelhaus Gottes, das er erfüllen will mit der Fülle seines Heiligen Geistes. Und wir sind zugleich eine heilige Priesterschaft. Wir sind nicht nur Könige, die, wenn wir hier leiden, einmal mit dem Christus gemeinsam herrschen werden, als Könige in der kommenden Weltzeit seines Reiches. Wir sind Richter, das sagt uns der Apostel Paulus auch, durch uns soll einmal die Welt gerichtet werden, sowohl Engel als auch Menschen. Aber wir sind eben auch Priester. Das Wort aus der Offenbarung, das der Herr uns erkauft hat, für seinen Gott und Vater durch sein Blut, als Könige und Priester für Gott, das gilt auch uns, den Gliedern des Leibes Christi. Mir hat einmal ein Bruder empört gesagt, er gehöre nicht zum Reich Gottes. Er sei kein Priester und er wolle kein Priester sein. Was bilden wir uns denn eigentlich ein? Wenn der Herr Jesus in den kommenden Weltzeiten bei der Vollausgestaltung seines Königtums und des Reiches Gottes der König aller Könige ist, der Richter der ganzen Welt, aber auch der hohe Priester, dann sind auch wir, wenn wir alle Zeit bei dem Herrn sein wollen, solche, die Könige und Priester sind. Denn keiner darf jemals richten, weder Engel noch Menschen, der nicht in der priesterlichen Gesinnung Jesu Christi steht und für diese priesterliche Gesinnung erzogen wird. In diesem Punkt treiben wir wahrlich die Schriftteilung oft zu weit. Bereits der Apostel Paulus hat im Römerbrief darauf hingewiesen, dass er priesterlich am Evangelium Gottes seinen Dienst verrichtet, als ein Priester Gottes. Königlich herrschen über die Sünde, das dürfen auch wir, und anderen Menschen priesterlich dienen. Und als eine solche heilige Priesterschaft haben wir auch uns selbst und unseren Leib als ein Gott wohlgefälliges geistliches Opfer darzubringen, so wie es der Apostel in Römer 12 uns gebietet. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Schlachtopfer. Nun muss es heißen, welches euer wortgemäßer Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Weltzeit, sondern werdet umgewandelt durch die Erneuerung eures Denksinnes, damit ihr in der Lage seid zu prüfen, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes sei. Das Opfer unseres Leibes. Und auf diese Weise können wir die Wesensvollkommenheit oder Tugend Gottes verkündigen, der uns berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir werden dann zum Schluss die Stelle noch lesen. Zu dieser Hingabe des Leibes als Schlachtopfer in einem wortgemäßen Gottesdienst, vielleicht auch als Trankopfer, das über dem Schlachtopfer der Gemeinden ausgegossen werden soll, womit Paulus die Möglichkeit eines Martyriums nennt, seines Todes. Zu dieser Hingabe des Opferdienstes gehört auch das Schlachtopfer der Lippen, das in Hebräer 13 genannt ist, dass wir Gott segnen, alle Zeit und für alles, und auf diese Weise das Schlachtopfer der Lippen darbringen, die seinen heiligen Namen segnen. Liebe Geschwister, das wird nicht für umsonst als ein Schlachtopfer bezeichnet, denn das will uns am allerwenigsten über die Lippen. Wenn wir in der Not stehen, im Leiden, in der Drangsal, in der Anfechtung, wenn wir bis aufs Blut gepeinigt und versucht werden, dass wir dann unseren Gott und Vater segnen und ihm danken und auf diese Weise uns als Priester erweisen. Aber zu diesem priesterlichen Dienst gehört auch das Waschbecken. Wissen Sie, die Priester haben nicht nur Opfer dargebracht, sondern von all dem Blut waren sie verunreinigt. Und dann gingen sie in den Vorhof, dort, wo das große kupferne Waschbecken stand, und haben sich in diesem großen Waschkessel gereinigt und gewaschen. Vielleicht sogar mit ihrem ganzen Körper. Der Apostel Paulus hat einmal dieses Bild von der Reinigung verwendet in Epheser 5, als er hinwies auf das Wasserbad im Wort, mit dem wir uns täglich reinigen dürfen, wir, die wir einmal gereinigt worden sind durch das Blut Jesu Christi und erkauft worden sind durch sein Blut für seinen Gott und Vater. Und so mag es vieles sein, was wir in solchen Diensten hören, auch aus dem Worte Gottes heraus. Und wir werden manches vielleicht nicht behalten. Es sei denn, wir hören es noch einmal nach mit einer Kassette und dürfen dann gelegentlich einmal Stopp machen und dürfen die Dinge nachschlagen in der Heiligen Schrift und darüber nachdenken. Aber eines werden wir immer unter dem Wort mitnehmen, die Reinigung im Wasserbad des Wortes. Und das ist für die Priester ein ganz wesentliches Geschehen. Tempel Gottes und Priester in diesem Tempel. Ich möchte schließen mit 1. Petrus 2, Vers 4 bis 9. Zu ihm kommend, das heißt zu Jesus kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar, werdet auch ihr selbst als lebendige Steine mit aufgebaut, als ein geistliches Tempelhaus, als ein heiliges Priestertum, um darzubringen geistliche Schlachtopfer, die Gott wohl annehmbar sind durch Jesum Christum. Was für eine feine Ergänzung zu dem, was im Epheserbrief auch in Kapitel 2 geschrieben steht. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen Eckstein, einen auserwählten und kostbaren, und wer an ihn glaubt, wird keineswegs zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, ist die Kostbarkeit dieser Verheißung, können wir hinzufügen. Den Ungehorsamen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses, die sich, da sie nicht gehorsam sind, an dem Worte stoßen, wozu sie auch gesetzt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Erbbesitz Gottes, damit ihr die Wesensvollkommenheit oder die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis heraus, in sein wunderbares Licht hinein, die ihr einst nicht ein Volk waret, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Amen.
Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, haben wir gehört. Wir sind Bruder Jogl dankbar für dieses Wort, das er uns heute Nachmittag verkündigt hat, in einer buntfarbigen Tiefe. Bruder Jogl stellte zu Anfang eine Beziehung her zwischen dem Leib und dem Tempel. Gott hat ja das Prinzip des Tempels als seine Wohnstätte hineingewoben in sein ganzes Gotteswort. Er hat dem Mose gezeigt, das, was er auf dem Berge sah, das war in der unsichtbaren Welt das Bild der Hütte Gottes. Und in der Offenbarung sehen wir den Tempel Gottes in den Himmel. Wir kennen die Geschichte des Tempels durch die ganze Heilige Schrift hindurch, Salomos Tempel, Tempel des Herodes, Tempel des Hesekiels und hier heute auch bezogen auf die Gemeinde Jesu Christi, Tempel Jesu Christi. Vielfältige Beziehungen, es wäre ein Thema für eine ganze Woche, denke ich, wenn man das alles noch hineinführen könnte. Aber was mich bewegte, das war die Beziehung auch, die Bruder Jogl herstellte zwischen Leib und Tempel. Gott nennt ja auch unseren Leib eine Hütte. Und vor einigen Jahren haben wir einmal auch die Stiftshütte betrachtet. Und dabei entdeckte ich auch, dass die Bretter der Stiftshütte der Zahl der Knochen des Menschen entsprechen. die Teile der Bretter. Und weil ich sie in meiner Bibel so nebenbei klein notiert habe, will ich sie zum Abschluss dieser Stunde einmal nennen. Daraus ersehen wir die Weisheit Gottes, wie er in den kleinsten Details exakt zum seinem heiligen Prinzip folgt, dass wenn er von dem Tempel spricht, auch von dem Tempel seines Leibes, dass dann eben alles stimmt. Ich will es nicht zu lang machen, es dauert nicht lange, dass ich euch das mal eben sage. Der Mensch hat 255 Knochen, habt es genau geprüft. 28 des Kopfes, 51 des Rumpfes, 74 der oberen Gliedmaße, 70 untere Gliedmaße, 32 bleibende Zähne, zusammen 255. Jetzt gib acht. Das, was die Hütte des Mose umhüllte, das waren ja die Bretter. Und die Bretter hatten auch Teile, die Füße, und im Hebräischen heißt es die Zapfen, die Hände. Das sind 96 Hände, ja, oder Zapfen von 48 Brettern, 15 Riegel, 5, 5 und 5, 20 Bretter im Süden, 20 Füße Silber, 20 Bretter Norden, 40 Füße Silber, 6 Bretter Hinterseite, 2 Bretter Winkel, 16 Füße. Noch dazu gibt 255 Teile, genau nach dem, was der Mensch an Knochen hat. Und drüber legte er die drei Decken, Bilder des unseres Fleisches, unseres Körpers, unserer Haut. Und dann denken wir daran, dass wir auch in dieser Hütte seufzen. Und das hat Bruder Heller in einem Gedicht vom Dachsfell gesagt. Und das lese ich uns auch noch. Zum Abschluss, zwei Strophen nur aus diesem Gedicht. Über allen Goldgeräten, für das heilige Wüstenzelt, liegt ein Dachsfell grau und hässlich, das dem Auge nicht gefällt. Ist die Hütte aufgeschlagen, dann erstrahlt zu Gottes Ruhm feinster Byssus, Gold und Silber im verborgenen Heiligtum. Sage mir, wie heißt das Dachsfell, das auf deinem Leben liegt und sich eng an deine Seele dein geheimstes Sinnen schmiegt. Nur zum Schutz und zur Bewahrung gab dir Gott die Not, das Leid, um dich einstens zu enthüllen vor dem All in Herrlichkeit. Darf ich bitten, dass noch ein Bruder mit uns dankt.